Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Halbzeit-Podcasts. Ja, die Wolken haben sich auch in dieser Woche etwas zusammengekrümmt. Es ist sehr dunkel geworden in den letzten Minuten. Nichtsdestotrotz sind wir nicht nur wegen dem Wetter etwas unter Notdruck, sondern auch wegen einer anderen Kleinigkeit. Aber bevor wir darauf eingehen, heiße ich ihn auch heute wieder herzlich willkommen. Hallo Niki.
Servus Crazy.
Ja, erzähl mal, wir haben ja hier ein paar technische Schwierigkeiten mitgebracht.
Ja, es ist meine Schuld natürlich. Ich habe meinen Laptop mitgebracht und ich habe mein Aufladekabel nicht mitgenommen. Und da du einfach ein ultramodernes Gerät zur Verfügung hast und ich noch in der Steinzeit lebe, passen unsere Kabel nicht zueinander. Also wir haben nur noch ein paar Prozent am Laptop und es muss sich jetzt irgendwie ausgehen.
Deswegen, tut mir leid, deswegen würde ich sagen, wollen wir vielleicht gleich mal starten. Ein bisschen Vorgeplänkel, wie ihr es von uns kennt. Wir haben ein bisschen die Ligen zusammengefasst. Das ist ja ziemlich viel passiert, sehr spannend. Ein paar nette Konferenzen waren zu sehen. Ich würde sagen, Niki, wir starten einfach mal mit England.
Ja, wir haben nämlich brandaktuelle Infos aufgegriffen. Wir haben ja das Saisonfinish, das steht jetzt vor der Tür. Die Ligen, die Großen gehen in die Endphase, in den letzten Spieltag, in den Endspurt. Und in England haben wir natürlich die Meisterschaft ist schon entschieden.
Genau, ja.
Wir können dann nur noch anfügen, den historischen FA Cup-Sieg von Leicester.
Ja, ich muss sagen, Leicester City ist ein großes Beispiel, wie man einen Verein effizient und sehr stark führt. Ein Verein, der mit sehr viel tragischen Geschichten leben musste in den letzten Jahren. Jeder, glaube ich, erinnert sich an den Helikopterabsturz des damaligen Präsidenten. Mhm. Und dessen Sohn durfte ja, glaube ich, die FA Cup-Trophäe im Wembley hochstemmen.
Ja, das war ein wunderschöner Moment. Genau. Da hat man nämlich gesehen, dass es auch so zugehen kann, dass der Präsident oder der Vereinsboss auch mit den Spielern gut auskommt, weil in letzter Zeit ist es ja so, dass viel mit der Führungsriege der Top-Clubs Proteste der Fans da sind, gegen die wird randaliert, weil das Thema mit der Super League ja noch nicht ganz verdaut ist,
genau,
auf Fanseite. Aber das war wieder ein wunderschöner Moment, den uns der Leicester beschert hat. Ich glaube, Kasper Schmeichel, der Torhüter, hat ihn von der Tribüne runtergeholt, den Vereinsboss. Und ja, zusammen hat man gefeiert. Das waren wunderschöne Bilder. Es kann auch so schön und harmonisch zugehen.
Ja, man hat ja in den letzten Jahren, muss man sagen, den FA Cup ein bisschen untergraben, denke ich. Also man hört immer wieder von sämtlichen Fans, ja, schickt die zweite Mannschaft hin, wir müssen uns auf die Liga, / Champions League konzentrieren. Hat, glaube ich, weiß nicht, so vor 10, 15 Jahren angefangen, auch wenn es der älteste nationale Pokal der Welt ist, muss man schon so mitgehen, dass die Top-Clubs wohl bis zum Halbfinale, also wenn es in Wembley dann zur Sache geht, wohl eher die zweite Garde hinschicken. Bei so viel Fußball vielleicht nicht so verwerflich, aber ich denke, diese Momente zeigen, dass man das Ganze dann doch sehr ernst nimmt. Schmeichel, du hast angesprochen, auch mit zwei überragenden Paraden, vor allem ich glaube Pulisic oder Pulisic, wie man das will, hat, glaube ich, den Ball schon im Netz zappeln sehen und dann kratzt er ihn da nochmal raus. Wunderschöne Parade. Zuschauer waren auch zugegen im Wembley.
Ich glaube, es waren 21.000 Fans zugelassen.
Wir haben also ein bisschen Normalität. Ich weiß, das Wort hört ihr oft, wahrscheinlich auch in den Medien, aber ich denke in dem Zusammenhang auch in Wien jetzt. Morgen, also in dem Fall, wo wir aufnehmen, ist morgen die Eröffnung. Und wenn die Folge rauskommt, ist es mittlerweile schon 2 Tage alt, die Eröffnung. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wir werden das gemeinsam beobachten. Aber zurück zum eigentlichen Geschehen. Niki, Chelsea, die Gefahr von einer überragenden Saison bis hin zu einer, miserablen, ist ja jetzt sehr schnell Thema geworden. Eine, miserable 2-Wochen-Tour mit Niederlagen gegen Leicester, gegen Arsenal und
gegen City.
Gegen City. Nee, gegen City haben sie gewonnen.
City haben sie gewonnen, genau. Entschuldige, da habe ich jetzt was durcheinander gebracht.
Die U-Mannschaft hat auch verloren gegen Arsenal und auch die Frauen haben in der Champions League 4-0 gegen Barcelona verloren. Jetzt hat man ein Endspiel gegen Pep Guardiola. Man hat zweimal gewonnen. Meine Frage an dich, wenn man gegen Leicester nicht gewinnt, aus den Top 4 rausfliegt, gegen Pep Guardiolas Manchester City verliert, ich glaube, Tuchels Regentschaft ist dann ziemlich schnell Geschichte, oder?
Puh, ja, da bist du schnell unterwegs, würde ich sagen. Weil ich meine, Tuchel ist gekommen, Chelsea war, glaube ich, auf Platz 8 irgendwo herumgegurkt, eher weit
Ja,
weit
kein unten. System, unglückliche Spieler, einfach keine entsprechenden Ergebnisse für ein ja doch sehr gut bestücktes Team.
Genau, also Frank Lampard hat es nicht zusammenbekommen. Und was in den nächsten Wochen unter Tuchel kam, war ja doch sehr ansprechend. Jetzt hinten raus natürlich, wenn man das Champions-League-Finale auch noch verlieren würde und den Top-4-Platz auch nochmal abgeben würde, dann wäre es natürlich bitter in all diesen Situationen. Aber ich glaube, dass das Bild, was Tuchel uns ein bisschen oder so einen Vorgeschmack gegeben hat, das kann auch eben zukunftsweisend sein. Mhm. Und ich denke, dass Chelsea jetzt nicht sofort Tuchel absägen würde, denn man hat ja gezeigt, es kann unter ihm bergauf gehen und es ging auch bergauf. Jetzt ist natürlich diese 2-3 Wochen, das ist nicht gut, das ist nicht zufriedenstellend, das kann ich auch nachvollziehen, aber ihn jetzt abzusägen und das, ich würde mal abwarten auf das Champions League Finale, aber auch selbst wenn er das verlieren würde, würde ich nicht das Vertrauen entziehen, sondern sagen, okay, neue Saison, wir schauen, dass wir uns gut aufstellen. Die Mannschaft ist ja eigentlich sehr gut. Ist die Frage, ob dann noch im Sommer ein oder zwei Spieler dazukommen würden, ob man sich dann noch verbessern kann, ist die Frage. Aber auf jeden Fall würde ich ihm die Chance weitergeben. Denn man hat ja auch im FA Cup-Finale gute Leistungen gezeigt. Es war dann am Anfang schon eher keine wirklich chancenreiche Partie, glaube ich, in der ersten Hälfte. Es ist dann eher auch wieder nach dem Tor von Leicester auch etwas auf Seiten Chelseas abgekippt. Das Tor, das müssen wir natürlich auch ansprechen, Juri Thielemans fasst sich ein Herz und zieht einfach mal aus, weiß nicht, über 20, 25 Metern ab.
Ja, ein Spieler, der, glaube ich, Leicesters Transferaktivitäten gut zusammenfasst. Ich werde mich blamieren mit dem Aussprechen des Namens Söyüncü.
Ich kenne mich im Türkischen auch nicht so gut aus, aber ich glaube, das ist ganz gut.
Es sei mir verziehen, aber auch ein großartiger Verteidiger, der relativ günstig verpflichtet wurde, auch Thielemans. Ich meine, die Namen sind weit gefercht. Ich meine, Kanté und Mahrez, an die erinnert sich jeder. Aber man sieht, dass man kein Flop ist. Das 2015 muss man, ich meine, ein bisschen in Klammer setzen, vielleicht, dass alle Top 5 oder Top 6 Clubs in Anführungszeichen eher Durchschnitt gespielt haben, aber man muss die Liga erstmal gewinnen und man sieht, dass sie sich da halten. Ich denke mal, sie haben sich den Top 6 Status eigentlich mehr verdient als Tottenham und Arsenal und sind meiner Meinung nach definitiv in diesen Gesprächen, weil mittlerweile ist es für mich kein Flop oder ein günstiger Vorfall, der durch Glück erzwungen wurde, sondern gute und harte Arbeit wird belohnt und ich muss sagen, ohne Bias zu sein, ich gönne es ihnen sehr. Der erste Titel, der erste FA Cup Triumph für Leicester City.
Aber nicht das erste Pokalfinale.
Genau.
Ich glaube 1949, 1961 und 1969 war man schon im Finale. Es hat halt noch nicht gereicht. Jetzt 2021 der historische Triumph. Ist der erste FA Cup-Titel in der Vereinsgeschichte.
Ja, für Chelsea das zweite Finale in Folge, das man verloren hat im FA Cup. Für die Fans, glaube ich, ist aber das kommende Champions League-Finale sowieso wichtiger. Wir haben noch andere Punkte in England, Niki.
Auf jeden Fall, wir haben ein paar Punkte auf der Agenda noch. Nächster Punkt wäre auch ein wichtiger, den wir schon in der Eurofieber-Folge Teil 1 besprochen haben. Da hast du es schon angeschnitten. Ich glaube, du hast da einen guten Riecher gehabt. denn es geht um Harry Kane. Bei dem sieht es jetzt so aus, dass der angeblich, laut britischen Medien, seinen Abschiedswunsch bei Tottenham hinterlegt hat. Das ist jetzt die Frage, wohin geht ein Harry Kane? Das hatten wir uns schon einmal eben die Frage gestellt. Ist jetzt vielleicht nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, wichtig zu sagen, in der Premier League gibt es eigentlich nur Manchester United, Chelsea habe ich auch gelesen, und Manchester City haben wir zum Beispiel ausgeschlossen, weil Pep in der Saison einfach auf keinen Stürmer, auf keinen waschechten Stürmer gesetzt hat. Die könnte man eventuell ausklammern, aber wenn wir jetzt kurz Chelsea nochmal ansprechen, würde der da reinpassen?
Ich persönlich glaube nicht, dass er zu Chelsea passt. Ich persönlich glaube sogar, dass ein Timo Werner wirklich perfekt zu Chelsea passt. Aber seine Treffsicherheit ist irgendwie verloren gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob man bei Chelsea genug Geduld haben wird mit ihm. Ich glaube, da ist ein Stürmer drin, der die Liga zerschießen kann, absolut. Ich glaube, es ist einfach Selbstbewusstsein und nichts anderes. Aber der Spielstil von Chelsea ist ja schwer einzuschätzen. Ich glaube, sie sind kein Team, das offensiven Fußball spielt. Also da geht es eher einmal um die Form zu halten, die Stabilität. Man sieht, dass sie nicht sehr viele Tore auch kassieren. Also bis auf die Anomalie von West Brom, was auch immer da passiert ist an der Stamford Bridge.
Da war man dann aber auch zu zehnt, glaube ich, als das Ganze umgekippt ist.
Ja, Thiago Silva, glaube ich, ist vom Platz geflogen. Ich glaube, sie haben 5 Tore kassiert, ja. Aber sonst waren das ja alles zu Null-Spiele, beziehungsweise maximal ein Tor, glaube ich. Ja. Und deswegen ist im Moment das Spiel vielleicht noch nicht auf einen solchen Stürmer ausgefeilt, aber dennoch sehe ich Harry Kane eher bei Manchester United. Irgendwie kann ich mir das sehr gut vorstellen. Vor allem die Geschichte, die mich jetzt ein bisschen zum Nachdenken anregt, ist die, dass Edinson Cavani ein Jahr unterschrieben hat. Das ist fix, das ist offiziell, daran wird nichts gerüttelt. Natürlich kann man nicht genug Topstars haben. Wie sehr das Sinn hat, Cavani und Kane zu haben, da frage ich mich dann schon. Also man wird doch wohl nachgedacht haben. Wenn man Kane holen wollen würde, hätte man, glaube ich, Cavani nicht so schnell unterzeichnen lassen. Das heißt, man hat entweder keine Lust, 120 Millionen, weil dazu kommen wir noch, auszugeben, oder man hat eine Abfuhr kassiert, weil Daniel Levy hat mehrmals unterstrichen, nicht bereit zu sein, ihn abzugeben, beziehungsweise er würde sich erst ab 120 Millionen überhaupt mal treffen, zu einem schönen Wein und Steak oder was auch immer. Ich glaube, dass die Geschichte eher im Ausland möglich ist.
Da sprichst du schon die richtigen Dinge an, das wollte ich eigentlich auch gleich zur Sprache bringen. Real Madrid wäre da eine Option, aber ich habe mir auch gerade durch den Kopf gehen lassen, man hat Benzema da vorne jetzt schon jahrelang und der war ja auch wieder der Erfolgsgarant in dieser Saison. Das wäre ja praktisch dann so ein Schlag ins Gesicht für Benzema, wenn man sich einen Harry Kane holt und dem ihm einfach vor die Nase setzt.
Ich meine, Real Madrid ist jetzt nicht verlegen, solche knallharten Entscheidungen zu treffen. Dennoch sehe ich Benzema schon eher als eine Fanslegende, als so manche Spieler in der Vergangenheit. Ich persönlich glaube auch, dass er sehr gut zu Real passen würde. Das wirkt auch im Kopf, im Bild, auch ihr Stil, wie sie spielen. Sie sind ja sehr flügellastig, muss man sagen. Und so kann man das mit Tottenham, glaube ich, auch sehr schön zusammenfassen. Heung-Min Son oder Gareth Bale, je nachdem. Lamella versuchen sie auch um die Flügel. Harry Kane zieht sich ja meistens auch zurück, ist ja auch herausragend im Bälle verteilen. Das wird ein bisschen unterschätzt beim englischen Kapitän. Der ist irre stark auch im Vorlagen geben und die Bälle verteilen. Und würde Real sehr gut tun. Alles andere, muss ich sagen, ist jetzt schwierig. Also Paris.
Ja, bei Paris, jetzt hat Neymar verlängert.
Genau, mit Draxler auch.
Draxler genauso. Und Mbappé ist halt auch noch wieder die Frage. Real will ja irgendwann Mbappé. Aber dann stellt sich noch eine zusätzliche Frage. Bleibt Zidane bei Real?
Ja.
Oder geht er? Angeblich, das hat man ja auch wieder lesen können, den Gazetten entnehmen können, dass Zidane auch schon vor der Mannschaft über einen Abschied gesprochen hat.
Ja, Zidane und Real, das ist eine interessante Geschichte. Ein Mann, der wohl viel zu schnell und viel zu viel gewonnen hat, möchte ich meinen. Ob das jetzt an einer Generation liegt, die nicht nur goldig ist, sondern ja, darüber hinaus gewachsen ist, oder ob es wirklich Zidane selbst war. Ich persönlich muss sagen, es ist ein bisschen was von beiden. Also er hat schon das Team umgestellt, er hat ja Casemiro damals eigentlich erst wirklich in dieses Team gebracht. Er war da, aber die Rolle hat Zidane für ihn wirklich maßgeschneidert dahingestellt, hat dann natürlich mit Vasquez und Asensio ein bisschen herumgespielt und sie an verschiedene Positionen gebracht. Und die Personalie Cristiano Ronaldo darf man da halt auch nicht unterschätzen. Dann ging er im besten Moment, hätte ich gesagt, und kam zurück, als es ja sehr, sehr schlecht um sie stand, und spielt jetzt eine Saison, die für Real Madrid-Fans absolut eine Katastrophe ist. Für uns draußen, naja, Halbfinale Champions League und noch im Titelrennen am letzten Spieltag, dazu kommen wir noch, ja, möchten wir nicht vorgreifen. Was soll man sagen? Allegri ist heiß im Gespräch, angeblich wurde Kontakt aufgenommen. Ob das jetzt zu Real passt, das möchte ich nicht irgendwie jetzt beantworten.
Ja, das heißt, diese Frage ist eben auch noch zu beantworten, zusätzlich zu der, wo Harry Kane landet. Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer könnt natürlich uns schreiben in den Kommentaren, ja, erwähnen, wer ist denn euer Favorit? Wohin wechselt Harry Kane eurer Meinung nach? Und letzter Punkt jetzt in England, schauen wir eine Liga drunter in der Championship, da wird es ja auch jetzt heiß, da geht es in die heiße Phase. Das Aufstiegsplayoff ist voll im Gange und in den Halbfinalpartien, das Hinspiel wurde jetzt gespielt, Bournemouth gegen Brentford, da hat sich Bournemouth 1-0 durchgesetzt, und Barnsley gegen Swansea City, da hat Swansea 1-0 auswärts gewonnen. Hast du da eine Mannschaft, der du Sympathien verleihst, wo du sagst, die hättest du jetzt gerne im Playoff-Finale beziehungsweise dann in der Premier League? Die würdest du gerne dort sehen?
Ich persönlich habe irgendwie einen Schwachpunkt für Brentford. Ich finde die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr stark. Sie haben einen sehr offensiven Stil und sie prägen auch sehr gern das Spiel. Quasi vom Torhüter hinten herausspielen. Bisschen vergleichbar sogar mit City, auch wenn der Vergleich ein bisschen ja, hakt, hochgegriffen ist, ja. Aber es geht mir um den Spielstil. Sie haben wirklich für ihre Verhältnisse einen tollen Kader zusammengestellt. Da ist ja nicht sehr viel Geld übrig. Sie haben einen Torhüter, der sehr stark ist, mit David Gaia. Und haben ja letztes Jahr schon knapp an Fulham gescheitert. Blöderweise durch einen Torhüterfehler. Und ich glaube, wir haben es in der Vorbesprechung angesprochen, oder du hast es angesprochen, es ist ja das lukrativste Playoff mittlerweile aufgrund des TV-Deals in England. Mhm. Und dementsprechend wird das sehr spannend. Wen ich mir wünsche, Bournemouth kennen wir mittlerweile, sie haben ein interessantes Stadion, die Mannschaft an sich hat ja mit Eddie Howe damals etwas Überragendes geleistet. Ich glaube von Liga 4, keine Ahnung, bis ganz nach oben.
Die sind ganz nach oben gewandert.
Genau. Ja. Er wurde dann auch sogar mit dem Arsenal-Job in Verbindung gebracht und mittlerweile ist er nicht mehr
Trainer. Nein, der wurde ersetzt. Ich glaube, dass jetzt Jonathan Woodgate, den kennt man auch, ja, noch vielleicht als, ja, Profi früher, hat für Middlesbrough und unter anderem auch für, jetzt kommt's, Real Madrid gespielt.
Wow, ganz, okay, ganz Real verrückt, Madrid, ja, habe ich nicht im Kopf, aber Middlesbrough, ja, habe ich noch im Kopf. Ich glaube, sogar Trainer vielleicht beim Middlesbrough gewesen, bin ich mir aber nicht sicher.
Kann auch sein. Ja, ja, jetzt coacht er eben Bournemouth,
ja.
Und man liegt 1-0 in Führung, ja, nach dem Hinspiel. Genau. Die Chancen schauen nicht schlecht aus. Ich speziell hoffe auch, dass Brentford das noch dreht und ins Finale einzieht und sich dann noch ein bisschen revanchieren kann fürs letzte Jahr. Und ja, der Premier League-Aufstieg wäre schon fein für Brentford. Die taugen mir auch. Und wenn man jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wende ich mich wieder an euch, wirklich gut aufgepasst hat und alle unsere Folgen gehört hat, sehr brav und fleißig, dann ist einem schon der Name Brentford mal untergekommen. Das war in der Moneyball-Folge, denn die haben genauso wie Midtjylland, dem dänischen Club, so ein ganz spezielles Transfersystem. Die gehen dann nach Algorithmen und suchen sich die Spieler mit diesem Algorithmensystem aus. Sehr interessant. Wenn man es noch nicht gehört hat, hier der Verweis auf die Moneyball-Folge. Ja, es bleibt eben spannend in England, wer der Aufsteiger sein wird. Wir gehen jetzt aber in ein anderes Land, in den großen Stiefel oder zum großen Stiefel, wie man das auch nennt, nach Italien. Und da sieht es nämlich so aus. Ganz große Brisanz am letzten Spieltag. Es kommt zu einem Showdown in der Königsklasse. Inter Mailand ist jetzt schon Meister, fix, Crazy Boy.
Ja, Inter Mailand hat sehr deutlich diese Liga dominiert mit einem Antonio Conte, der erneut auf das 3-5-System, 3-5-2-System oder 3-4-3, je nachdem, wie man es will, zurückgegriffen hat, wie damals schon bei Chelsea. Und ja, ein Team, welches für viele vielleicht zu alt gewirkt hat mit den Verpflichtungen von Ashley Young, Eriksen und so weiter und so fort, aber hat sehr gut funktioniert. Ich finde, man hat einen Spielstil geprägt, der schön offensiv war. Mit Lukaku und Lautaro Martinez hat man dann natürlich ein super Paar. Einer, der durch Stärke und einer Schnelligkeit brilliert, wie Lukaku und Martinez, der ja Alexis Sanchez in Jung, möchte ich fast sagen. Sehr quirlig, sehr abschlussstark und hinten, was für mich halt sehr entscheidend war, dass die Tore sich schon verteilt haben. Also da haben wirklich regelmäßig Martinez getroffen, Lukaku, Perisic, Eriksen hat dann am Ende auch losgelegt, irgendwie, nachdem er sich endlich mal wohlgefühlt hat, Brozovic.
Nicolo Barella? Oder
Barella.
Nicolo? Ich weiß es nicht.
Ja, Barella auf jeden Fall. Wichtig. Ist ja auch in der Nationalmannschaft jetzt dann sehr wichtig und sehr gefragt. Und so weiter und so fort. Genau, und die spannende Sache, also ich muss sagen, Italien hat sich für mich, um vielleicht ganz kurz das loszuwerden, ja, eine Neugeburt ist vonstatten gegangen.
Eine nachdem, Renaissance.
Renaissance, wunderschönes Wort, ja. Nachdem ein bisschen die Liga durch Juventus erstickt wurde, nicht negativ gemeint, sie haben einfach die Dominanz gehabt, so wie die Bayern, die wurde jetzt gesprengt, aber man hat so eine wunderschöne Top 7 jetzt in England entwickelt, wo man sagen muss, dass man fast jedes Wochenende ein Topspiel hat, viele Tore fallen, was unüblich ist für Italien, wenn man an die 60er zurückdenkt. Man hat eben mit Inter Mailand den Meister, man hat auf Platz 2 Atalanta, die jetzt auch kein Flop sind, ein bisschen gleichzusetzen mit Leicester City. Der Trainer, ein etwas älterer Herr, aber den Fußball, den sie spielen, ist schon wunderschön modern und offensiv und sie haben meiner Meinung nach, ich hätte ihnen wirklich auch den Titel gegönnt, weil sie haben auch mit Gosens und Pašalić und wirklich großartige Spieler vorne, die mir sehr viel Spaß machen, haben glaube ich die meisten Ligatore, vielleicht nur Inter besser, ich bin mir nicht sicher, das kannst du glaube ich beantworten.
Die meisten Ligatore hat Atalanta Bergamo, du hast recht, 90 Tore.
Genau, und das war letztes Jahr auch schon so. Und sie haben sich jetzt fix für die Champions League qualifiziert, sie sind da dabei, glaube ich. Das geht sich punktetechnisch, glaube ich, aus.
Punktetechnisch sind sie, glaube ich, noch nicht ganz durch.
Nicht ganz, okay.
Es kommt echt darauf an, wie der letzte Spieltag verläuft.
Genau, das wirst du dann ein bisschen mehr besprechen. Ich will nur darauf hinaus, dass mit Atalanta jemand dazugestoßen ist und dann gibt es halt noch die Lazio Rom, Neapel, AC, die sich ja ein bisschen wieder herangerangelt haben nach einer sehr schwierigen Zeit, auch mit Investoren und ja, Politikern, haben wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Und Juve habe ich jetzt sogar noch nicht erwähnt. AS Rom ist da noch dabei. Das heißt, die Top 7 ist wirklich sehr, sehr spannend und sie alle haben so einen Stil, der mir sehr gut gefällt, bis auf Juve, die ein bisschen für mich einen Umbruch verfehlt haben. Das wird auch sehr spannend bleiben mit Pirlo und Ronaldo. Aber mir gefällt die Liga gerade sehr, sehr gut. Ich finde sehr wieder einen großen Spaß daran und das freut mich, weil das sind legendäre Clubs, muss man sagen, allesamt, die ich aufgezählt habe.
So ist es, kann ich nur unterstreichen. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle und nach Inter Mailand, die da mit 10 Punkten im Voraus schon als fixer Meister feststehen, das haben wir schon durchgekaut, sieht so aus: Atalanta Bergamo auf Platz 2 mit 78 Punkten, Neapel auf Rang 3 mit 76 Punkten, Rang 4 AC Milan auch mit 76 Punkten und Rang 5 Juventus Turin mit 75 Punkten. Jetzt ist so, Juventus Turin zittert um die Champions League Teilnahme und muss natürlich bei Bologna am letzten Spieltag einen Sieg erzwingen. Ja, es muss sein, die Pflichtaufgabe, und das brisanteste Duell an dem letzten Spieltag ist nämlich Atalanta Bergamo gegen den AC Milan. Zweiter gegen den Dritten. Das heißt, wenn die sich jetzt gegenseitig irgendwie ärgern und ein Remis herauskommt, kann Juventus mit einem Sieg immer noch an den AC Milan vorbeiziehen. Denn dann hat AC Milan 77 Punkte, Juventus würde auf 78 Punkte raufkommen und sich in die Champions League reinspielen. Neapel ist eigentlich so gut wie sicher durch. Die spielen gegen Hellas Verona zu Hause. da kann man schon davon ausgehen, dass die sich die Champions League jetzt nicht nehmen lassen. Das heißt, es kommt wirklich auf dieses Duell Atalanta-Bergamo gegen AC Milan an. Und das Problem beim AC Milan ist ja dieses, Zlatan Ibrahimovic fällt aus und man muss dazu sagen, auch für die EM, also die Knieverletzung gegen Juventus, glaube ich, war das, ist etwas schlimmer als befürchtet oder zunächst erwartet. Ganz schwerer Schlag. Und der fehlt ihnen jetzt am letzten Spieltag gegen die beste Offensive der Liga. Ja, Rebic ist noch da, der eventuell die Tore erzielen kann. Mal schauen. Es ist wirklich eine spannende und heiße Schlussphase in der Serie A.
Genau, und es bleibt abzuwarten, was da passiert, auch im Hinblick auf Ronaldo. In Spanien hat sich auch was getan.
Ich würde noch kurz auf Ronaldo eingehen, weil du ihn gerade ansprichst. Mhm. Der soll nämlich auch schon seine 7 Sachen packen, beziehungsweise seine 7 Autos schon verladen haben in LKWs. Jetzt ist die Frage nur, wohin? Das ganz kurz im Schnelldurchlauf, kurz durchbesprechen, wir werden uns Mühe geben, dass wir da nicht abschweifen, aber noch kurz zu sagen ist in dem Punkt, Ronaldos Mutter hat einen Wechsel zu Sporting ins Gespräch gebracht. Die wird sich das wünschen, dass der Bub wieder nach Hause kommt. Kleines Dement oder großes Dement, die eigentlich gleich danach von Berater Jorge Mendes, der meint, dass Ronaldo nicht vorhat, zu Sporting nach Lissabon zu gehen. Chrissy, deine kurze Einschätzung, was wird Ronaldo machen? Vertrag noch bis 2022 bei Juve. Wenn es jetzt nicht mit der Teilnahme in der Champions League klappt, bleibt er dann oder geht der, wohin geht er dann überhaupt?
Puh, gute Frage. Ich glaube mal, dass Ronaldo nicht Europa League spielen wird. Das wird nicht passieren. Das heißt, 5. Platz ist definitiv Abschied. Champions League Ränge, glaube ich, wird er dann nochmal machen. Auch wenn ich mir da auch selbst noch nicht so sicher bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht nochmal Paris vielleicht aufsucht. Ansonsten, also es kommen für mich nur 3 Vereine in Frage, wenn er wechselt. Das ist Paris, Saint-Germain, Sporting und Manchester United. Je nachdem, für was er sich noch fit genug fühlt. Der Mann sieht gut aus, er selbst fühlt sich fit. Und Sporting, glaube ich, wird eher so vielleicht die vorletzte Station oder die letzte, je nachdem, was man in Inter Miami plant mit David Beckham. Aber grundsätzlich, ich persönlich glaube, dass er bei Juve auch bleiben wird. Ich glaube, Juve wird es noch irgendwie reinschaffen in die Champions League. Aber Europa League wird sich CR7 definitiv nicht antun.
Ja, in diesem Szenario wird dann wahrscheinlich der AC Milan durch die Finger schauen und Europa League spielen, aber immerhin europäisch. Ja, wie du es vorher eigentlich schon angesprochen hast, gehen wir jetzt nach Spanien. Da ist es auch noch ein bisschen spannend. Atletico führt die Tabelle an, 2 Punkte vor Real. Barca hat sich nach der Niederlage gegen Celta Vigo eher auch schon selbst aus dem Meisterschaftsrennen genommen.
Unfassbar.
Man hat es wieder verkackt gegen Levante.
Gegen Celta Vigo.
Ja, aber gegen Levante haben sie schon unentschieden gespielt. 3-3 am vorigen Spieltag. Jetzt zuletzt gegen Celta Vigo 1-2, glaube ich, verloren.
Ja.
Bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ihr werdet uns das nicht allzu
böse nehmen. Ja, du kannst ja schnell nachschauen. Ich überbrücke das schnell. Celta Vigo hat ja eigentlich... Ist ja ein bisschen so der Favoritenschreck gewesen die letzten Jahre. Sie haben ja zu Hause sehr oft gegen die Top-Clubs gewonnen. Und ich glaube, das war so ein witziges Tor, weil ich glaube, es war eine Flanke, die sich abgefälscht hat. Ich glaube, die knallte dann an die Latte und dann ja wurde der Nachschuss versenkt. Du grinst schon.
Ja, ich habe recht gehabt.
Na bitte, sehr gut.
1-2 verloren, ja.
Genau. Sehr schade. Sehr, sehr schade, nachdem man da wieder ein bisschen einen Fuß gefasst hat. Möchte ich meinen, nachdem man super Fußball gespielt hat, man muss da definitiv nachlegen in der Verteidigung. Longley ist für mich definitiv nicht gut genug für Barcelona. Piqué ist, glaube ich, auch schon am seinem Karriereende angelangt. Man hat sehr gutes Talent hochgebracht. Man sollte sich an der Schule orientieren, haben wir genauso auch schon besprochen. Aber für dieses Jahr, glaube ich, ja, sehr schade. Ich hätte einen Dreikampf sehr gern gesehen noch am letzten Spieltag, aber es bleibt wohl bei Madrid der Titel dieses Jahr.
Ja, das Madrider Stadtderby, ein Fernduell. Und zwar schauen wir uns die Partien des letzten Spieltags in La Liga an. Atletico Madrid ist ja wirklich nur noch einen Schritt entfernt von der Meisterschaft. Man muss auswärts gegen Real Valladolid ran. Die sind momentan auf Platz 19. Und wenn die jetzt irgendwie noch einen Punkt, naja, Punkt wird sich nicht ausgehen, aber wenn sie einen Sieg holen, können die vielleicht, wenn die paar Mannschaften davor, und zwar spreche ich da Huesca an, auch nochmal patzt. Und Elche, die könnten, also Real Valladolid könnte dann noch den Abstieg vermeiden. Dazu wäre aber ein Sieg gegen Atletico notwendig und dass eben die genannten Mannschaften auch noch patzen. Das heißt, die werden wahrscheinlich voll motiviert gegen Atletico antreten. Das ist übrigens Valladolid, der Club von Ronaldo, dem brasilianischen Ronaldo,
der hat sich da eingekauft. Ja, das stimmt.
Wäre
ja
schade, wenn der in La Liga 2 müsste. wie gesagt, Atletico natürlich Favorit und die werden sich das, denke ich, nicht nehmen lassen. Oder was meinst du bei diesem Duell?
Also hättest du mir das jetzt vor, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Jahren gefragt, hätte ich sofort ja gesagt. Aber Atletico Madrid spielt meiner Meinung nach seit 10 Spieltagen nicht auf dem Niveau, wo wir sie kennen. Es wirkt sehr nervös für einen so taktisch und im Kopf starken Team. Ich weiß nicht, was genau da passiert. Die Nervosität hat man ihnen angemerkt und auch der Jubel dementsprechend beim 2:1. Man merkt, dass da ein Stein vom Herzen gefallen ist, auch bei Simeone. Dennoch glaube ich, das wird diesmal reichen. Sie hatten die 10 Minuten, wo Real geführt hat. Das war ganz, ganz spannend. Und ja, ich denke mal, es wird Atletico werden. Und Real Madrid und Barcelona müssen nächstes Jahr neu angreifen.
Ja, noch ganz kurz eben zu sagen, dass Real Madrid eine schwierige Herausforderung hat am letzten Spieltag gegen Villarreal,
Europa-League-Finalisten.
Zu Hause im Alfredo Di Stefano, im kleinen Stadion. Ich gehe da mit dir. Also ich glaube, Real könnte zwar gewinnen gegen Villarreal im Duell, aber das Entscheidende ist eben, Atletico macht es, glaube ich, auswärts und darf dann sich verdient zum Meister krönen lassen. Und damit schließen wir Spanien ab und schauen ganz kurz nach Frankreich, denn da spitzt sich auch am letzten Spieltag zu. Lille führt genau einen Punkt vor PSG und ganz wenig und ganz kleine Chancen kann sich der AS Monaco auch noch ausrechnen. Aber dazu müssten jetzt Lille und PSG am letzten Spieltag patzen. Und da muss ich sagen, gehe ich jetzt nicht davon aus. Paris muss nach Brest, zu Stade Brest, sehe ich es vor mir, 16. Platz. Und wo haben wir Lille? Lille spielt auswärts gegen Angers, die sind 12. Also
ja,
eigentlich zwei Pflichtaufgaben für die, den ersten bzw. den zweiten. Monaco muss gegen Lens ran, die sind 6. bzw. Monaco 3. Also ich glaube, dass Lille die 3 Punkte holt, PSG die 3 Punkte holt und Monaco wahrscheinlich auch. Das heißt, es ändert sich nichts an der Tabelle. Monaco wird 3. PSG muss sich mit der Vizemeisterschaft dieses Jahr begnügen und Lille wird zum Überraschungsmeister. Was sagst du?
Ich würde das so unterstreichen bzw. unterschreiben. Ja, Lille, das gegen Saint-Étienne war etwas überraschend, das 0-0. Aber ich denke, das ist einfach ein Team, welches durch einen sehr taktischen Fuchs geleitet wird. Der wird sich das nie und nimmer nehmen lassen. Zum Abschluss vielleicht noch die Türkei. Bevor wir dann zum Fußballbegriff kommen, Beşiktaş Meister geworden durch ein Tor.
Knapper geht's nicht.
Knapper geht's nicht, Minute 69 durch einen Elfmeter, das 2:1. Und ja, das war unfassbar. Sie waren, glaube ich, 3. vor dem Spieltag, was ich so in Erinnerung habe, und haben sich dann zum 13. Titel geschossen. Domagoj wieder auch Torschütze. Unfassbare Szenen, alle Beşiktaş-Fans. Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, das war unerwartet, aber dennoch natürlich eine umso schönere Freude, hier Meister zu werden, weil ich glaube, das Team hat nicht auf ganz hohem Niveau performt diese Saison, sowohl Liga als auch in den Pokalspielen bzw. in den europäischen Bewerben.
Das heißt, Mesut Özil geht leer aus. Der ist jetzt mit Fenerbahce 3. wahrscheinlich geworden, oder?
Ja, also ich kann das noch schnell
du googelst das mal schnell und ich werde nochmal erzählen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in der Eredivisie wurde der Meister auch schon längst gekrönt. Ajax Amsterdam ist, glaube ich, mit 13 Punkten Vorsprung vor PSV Meister geworden. Ist eigentlich eh klar, Ajax hat die beste Mannschaft zur Verfügung, denke ich mal. Jetzt haben sie auch im Winter den Allaire geholt von West Ham United, also wirklich ein Top-Stürmer jetzt bei ihnen. Das ist auch interessant, dass die Amsterdamer dass die sich auch wieder ganz gute Starspieler oder halt wirklich teurere Spieler holen. Angefangen hat es, glaube ich, mit Tadic, den sie geholt haben, zurückgeholt haben nach in den Niederlande. Allaire hat, glaube ich, auch so um die 20, 25 Millionen gekostet. Mhm. Und ein Quincy Promes haben sie auch einmal, den, glaube ich, haben sie wieder abgegeben, haben sie auch dazwischen Kohle. Also Ajax gibt wieder Kohle aus und man merkt, das bringt auch was. Wieder Meister geworden. Habe jetzt nicht leider vor Augen, wie viel, zum wievielten Mal oder zum wiederholten Male sie
werden wohl genug Titel sein, glaube ich.
Sicherlich.
Fenerbahce übrigens auf Platz 3. 2 Punkte haben gefehlt. Und 14 Tore.
Ja, das heißt, nichts zu holen für Mesut Özil.
Genau. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, man glaube es oder nicht, wir haben heute ein Thema.
Ja.
Kommen wir natürlich zum Fußballbegriff
des Tages. Tages.
Genau, und zwar haben wir uns da etwas Nettes genommen, das wir jeder kennen, aber es ist vielleicht interessant zu wissen, woher denn das kommt. Wir sprechen über die Schwalbe. Jeder hasst sie, aber jeder mag sie, wenn sie natürlich für den eigenen Fan gepfiffen wird. Es ist der Versuch im Fußball, einen Foul vorzutäuschen, um einen Elfmeter meistens zu kassieren, beziehungsweise in einer Nachspielzeit ein bisschen Zeit zu gewinnen. Eine sehr schwierige Sache, die man schwer aus dem Fußball kriegen kann. Ich denke mal, Neymar ist so ein Thema bei
diesem
Paradebeispiel. Leider wird das immer mehr taktisch zum Thema. Und woher kommt denn das eigentlich? Also die Redensart, eine Schwalbe machen, ist ein Fallen lassen mit weit nach vorn ausgebreiteten Armen und leicht gespreizten Beinen. Diese Haltung wird mit dem Vogel, mit der Vogelart Schwalbe
assoziiert,
genau. Und deswegen hat man es vor allem nach einem umstrittenen Foul am deutschen Nationalspieler Bernd Hölzenbein im WM-Finale gegen Niederlanden 74, hat man das im niederländischen Sprachjargon aufgenommen und seitdem ist es auch im Fußball zu benutzen. Auf jeden Fall hat man in die entsprechende Bezeichnung im Fußball nennt sich übrigens Flop, finde ich auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ihr entscheidet, was ihr besser findet, aber die Schwalbe ist unser dieswöchiger Begriff und ich würde sagen, in dem Sinne gehen wir zu einem kleinen Karussellspiel.
So ist es. Wir haben nämlich Deutschland ausgelassen noch und damit schließen wir auch ab, aber in Deutschland gibt es ein bisschen mehr zu besprechen. Und wir sprechen heute über das angesprochene, jetzt haben wir sehr viel Sprechen gesagt, das Trainerkarussell. Da müssen wir im Vorfeld sagen, Trainer werden ja öfters schon unter der Saison gewechselt. Das ist allseits bekannt, das passiert in allen Ligen. Und man erhofft sich natürlich einen positiven Effekt dadurch. Also wenn das Team meistens so irgendwie im Abgrund steht, es wird einfach... Es geht nichts mehr weiter, man merkt, der Trainer hat auch keinen Zugriff mehr, keine gute Verbindung mehr in der Mannschaft, man muss den Trainer wechseln. Das funktioniert nicht immer, ist aber meistens der letzte Ausweg.
Schalke 04.
Und Schalke 04, natürlich Paradebeispiel in dieser Saison, die haben es mit mehreren Trainern versucht, alle leider gescheitert, Fixabsteiger jetzt 2021. Und in der deutschen Bundesliga hat sich auch noch ein neuer Trend jetzt gezeigt, dass auch Trainer schon während der Saison, ähnlich wie Spieler, ihren Abschied verkündet haben. Und das hat sich in dieser Saison nicht so ganz gut auf die Clubs ausgewirkt. Jetzt müssen wir die Clubs mal durchgehen, wo da überhaupt diese Trainerentscheidungen, die Trainerabgänge passiert sind. Wir fangen gleich mal an mit dem ersten Trainer, der zunächst seinen Abgang öffentlich gemacht hat. Und das war Marco Rose von Gladbach. Der geht jetzt nach Dortmund und wird von Adi Hütter ersetzt. Gladbach hat, finde ich, eine fantastische Saison am Anfang gespielt oder zumindest eine erste Hinrunde, eine wirklich gute hingelegt. Glaube ich auch in der Champions League gut gespielt. Waren die nicht mit Real und City auch in einer Gruppe? Kann das sein, wo sie eigentlich gut gespielt haben und Real auch am Rande des Ausgespielt
Sie haben doch gegen Manchester City im Achtelfinale verloren. Sie haben es ja ins Achtelfinale geschafft, Gladbach.
Puh, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt.
Also das kann ich gern nachschauen, während du ein bisschen weiter die...
Super, ihr merkt, es ist heute etwas ein bisschen improvisiert anscheinend, weil wir nicht allwissend sind. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns. Also Gladbach ist nach Bekanntgabe von Marco Roses Abschied richtig abgesackt. Das Krasse ist dabei, eine historische Pleitenserie von 7 Spielen war die Folge. Die sind momentan auf Rang 8, ein Spieltag vor Schluss. Und das wird sich vielleicht noch ändern auf den 7. Platz. Die spielen jetzt gegen Werder Bremen.
Die haben auch ihren Trainer entlassen.
Die haben Kofeld entlassen. Und ich glaube, Thomas Schaaf übernimmt jetzt die.
Ja, ich muss sagen, Thomas Schaaf ist für mich Bundesliga pur. Das ist so DSF-Zeit von in der Jugend. Er war schon immer da. Irgendwie freue ich mich auf den Schaaf, ob er noch viel helfen kann. Weiß ich nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Werder Bremen schien ja absolut safe zu sein. Das ging ja richtig gut. Und jetzt die letzten Wochen und Monate war das leider eher mau.
So ist es. Die sind jetzt auf dem Relegationsrang 16.
Okay, okay.
Und das Tragische ist bei Gladbach, die waren ja wirklich eine lange Zeit auf Champions-League-Kurs. Ja, ja. Sind dann eben, wie angesprochen, abgesackt und jetzt geht es darum, für Werder Bremen im letzten Spiel den Abstieg bzw. den Relegationsplatz irgendwie zu halten und den Abstieg zu vermeiden. Und man glaubt es kaum, Gladbach spielt um Platz 7 um den Platz in der Conference League. Also tragischer geht's nicht und wie angesprochen, Adi Hütter wird Marco Rose ersetzen. Entweder es blüht ihm einfach keine Champions League, das wäre eben auch, wir kommen später zu Frankfurt, ebenfalls der Fall, oder er schafft es noch in die Conference League. Also Europa würde ich ihm schon wünschen, aber Werder Bremen ist halt auch irgendwie so ein Kultclub. Ich will eigentlich auch nicht, dass die Bundesliga verlassen müssen.
Ja, es tut ja schon weh, dass wir den HSV verloren haben und jetzt Schalke. Werder Bremen wäre dann doch auch sehr schade. Aber um zurückzukommen, ja, Gladbach, oft genug von uns genommen, noch in der Anfangszeit des Podcasts, als ein positives Beispiel, wie man eigentlich Fußball spielen sollte. Ich bin absolut kein großer Fan von diesen Trainerwechseln während der Saison. Außer sie sind fix und werden gleich auch so verübt. Es beginnt ja schon mit diesen Pressekonferenzen, wo man sich dazu äußert. Als Trainer sagt man, nein, meine Gedanken sind voll und ganz beim Club. Das ist halt nicht wahr. Das ist eine Lüge und das kann mir niemand erzählen. Die Beispiele, auf die kommen wir noch. Es ist meiner Meinung nach sehr eine große Frechheit auch, sich an Trainer zu wenden während der Saison. Natürlich, bei manchen ist es sehr dringend, aber ich kenne jetzt nur das englische Wort, es derailt den Club, also entgleist von einer sehr starken Saison und das ist hier deutlich zu sehen. Ich weiß nicht, in einer Zeit mit Social Media und diesen ganzen Leaks ist es vielleicht auch schwierig, das geheim zu halten. Das war früher, glaube ich, definitiv einfacher. Aber ich persönlich als Spieler würde mir sehr schwer tun, alles zu geben für einen Trainer, der sagt, naja, ich bin eh nicht da die nächste Saison. Und muss ich sagen, ich sehe das Ganze sehr negativ in dem Sinne.
Ja, da kann ich dir eigentlich nur beiwohnen. Meine Meinung, ich habe mir auch natürlich Gedanken darüber gemacht und ich sehe es auch klar negativ, die Kommunikation einfach während der Saison das Ganze eben ins Rollen zu bringen und zu sagen, ich gehe jetzt nächste Saison dahin. Was ich mir dann aber auch gedacht habe, dass die Medien wahrscheinlich auch einen ziemlichen Druck ausüben, weil die haben ja ihre Ohren und Näschen überall und die bekommen ja Wind, wenn irgendwie verhandelt wird. Das heißt, die Verhandlungen dürften, um das perfekte Szenario zu haben, dass eben nicht so etwas passiert, erst nach der Saison stattfinden. Jetzt haben die aber schon während der Saison verhandelt und die Medien bekommen davon Wind. Wenn du jetzt verhandelst und die Medien schreiben da ständig drüber und du kein klares Statement sagst und einfach dieses offizielle, den offiziellen Abschied noch nicht verkündest, glaube ich, wäre fast noch mehr Unruhe in der Mannschaft, denke ich. Das heißt, so ein Schritt, das dann raus zu posaunen und zu sagen, okay, jetzt zum Beispiel Marco Rose, ich gehe nach Dortmund. Das war auch irgendwie gezwungenermaßen. Habe ich mir dann gedacht.
Ja, ja, also es ist wahrscheinlich etwas, womit man einfach jetzt arbeiten muss. Das wird sich so auch nicht ändern. Aber vor allem in diesem Jahr war das ja wirklich präsent, wie wir jetzt auch weiter ausführen werden.
Genau, denn Marco Rose geht nach Dortmund und dort hat sich ja eigentlich ein Trainer so richtig begonnen zu etablieren. Edin Terzic spreche ich an. Der war Co-Trainer zunächst, glaube ich, unter Lucien Favre.
Genau.
Und hat dann die Chance bekommen, als Chefcoach das Ganze zu übernehmen, nachdem Dortmund auch wieder so eine Talfahrt hatte unter Favre zuletzt. Terzic hat auch jetzt nicht den perfekten Start hingelegt, hat aber die Truppe wieder irgendwie zu dieser Leichtigkeit, zu diesem ja, spielfreudigen Spielstil gebracht, hat einen Jadon Sancho wieder in Form gebracht. Wahnsinn, was der jetzt im Endspurt geleistet hat. Man hat ja auch wieder um die Champions League fürchten müssen. Das haben sie jetzt geschafft durch den letzten Sieg gegen Mainz. Haben sie sich wieder auf Platz 3 hochgeschlichen. Ja, ein Haaland natürlich überragend auch in dieser Saison. 25 Tore, 8 Vorlagen, das ist eine mörderische Statistik. Jetzt ist die Frage nur, was passiert mit Edin Terzic? Wird der Co-Trainer unter Marco Rose oder geht er gleich zu einem anderen Club und bekommt dort wahrscheinlich einen Cheftrainerposten? Es ist ja auch irgendwie so im Gespräch Frankfurt, weil ja. Adi Hütter den Weg nach Gladbach geht. Was sagst du? Edin Terzic hat mich schwer begeistert, auch ein voll sympathischer Typ, auch sehr jung. Weiß gar nicht, ist der 38, glaube ich, habe ich. Müssen wir wieder googeln.
Ach, das kann man schnell nachsagen.
Oh, weia, wir sind heute wieder super vorbereitet, aber...
Also persönlich, er ist 38,
ja. Er ist 38, nein, mein Gehirn ist doch noch nicht so...
vernebelt.
vernebelt, so ist es.
Ich persönlich muss sagen, erinnert mich ein bisschen an Klopp. Mhm. Er hat definitiv ein gutes Potenzial gezeigt. Die Frage ist natürlich... Jetzt wäre natürlich gut, Dortmund-Fans zu haben. Was war denn das Ziel? Wenn man sich die Truppe anschaut, was genau ist da möglich? Es ist eine junge Truppe, es ist ein breiter Kader, aber dann ist halt dann immer wieder die Geschichte, dass man sich sehr auf Haaland ausgeruht hat teilweise. Reus auch wieder Verletzungsplagen, Sancho war außer Form. Was wird nächste Saison passieren? Watzke hat schon gesagt, Haaland bleibt sicher. Vor allem wegen der Champions League. Sancho ist wohl eher bei einem Abschied zu in diese Tabelle quasi hinzuschreiben. Es ist wirklich ein spannendes Team. Meiner Meinung nach gab es einen kleinen Fall nach unten. Ich glaube, dass man auch dort sehr unter den fehlenden Zuschauern leidet. Etwas schade für Terzic. Ich persönlich würde nicht Co-Trainer bleiben, weil es... für mich schwer ist, dort Aufstiegsmöglichkeiten zu sehen, wenn man versteht, was ich meine. Weil was, wenn Rose nicht funktioniert, dann sagt man, ja, okay, Terzic, hier. Und dann holt er nichts, kommt er nichts. Also ich glaube, er hat das Maximum rausgeholt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass einfach tatsächlich nicht viel mehr möglich war. Und ich würde tatsächlich sogar mit einem Sancho-Wechsel das Geld machen. Ich würde sagen 100 Millionen, Menu zum Beispiel jetzt. Und wird das investieren, weil das können sie. Das konnten sie schon immer. Und ich finde es cool, dass sie so oft jungen Spielern die Chance geben. Und Terzic würde ich mir dann doch bei Frankfurt wünschen, um zu sehen, was denn der so drauf hat tatsächlich mit einem Team, was jetzt nicht die absoluten Topstars hat.
Stimmt, also da kann ich dir auch wieder, kann das Ganze unterschreiben, was du sagst. Ich fände es auch einen Schritt zurück, wenn er jetzt nur Co-Trainer unter Rose sein würde. Frankfurt auch eine ganz spannende Mannschaft und das ist der Club, auf den wir uns jetzt kurz konzentrieren werden. Da haben wir ja schon angesprochen, Adi Hütter geht zu Gladbach, neuer Coach steht noch in den Sternen. Terzic wäre eine super Option.
Genau.
Ich habe auch schon, ich habe Gerüchte über ein Raúl-Engagement gelesen.
Ja.
Ganz, ganz brisant.
Ja, witzig. Es gab ja auch Xabi Alonso-Gerüchte für Gladbach.
Genau, das ist, wollte ich auch im nächsten Atemzug ansprechen. Also die deutsche Bundesliga bewundert anscheinend die spanischen Trainer, die neuen Trainer, die neue Generation.
Um Raúl auch, Ex-Spieler bei Schalke.
Ja, also es wäre auch irgendwie eine schöne Rückkehr, ein schönes Comeback für Raúl. Aber ich würde dann doch aus Frankfurts Sicht die Lösung oder die Option mit Terzic, falls sie ja bestehen würde, ziehen. Und... was man noch zu Frankfurt sagen muss, es gab ja nicht nur den Abgang von Hütter, sondern auch der Sportvorstand Freddy Bobic wird gehen. Der geht zurück nach Stuttgart, glaube ich. Oder? Oder nein, zur Hertha. Entschuldige, jetzt bin ich hier komplett falsch gelegen. Aber der Schritt zur Hertha, ja, da wird wahrscheinlich ein bisschen der Windheld, oder wie heißt es, Horst Windheld, der Sponsor, der Investor, oder Lars, mit Namen tue ich mir heute schwer.
Finde ich aber sehr spannend eigentlich. Bobic ist ja sehr lang schon quasi der Sportvorstand gewesen. Mhm. Und der Abschied kam dann doch überraschend, hätte ich gesagt. Für Frankfurt selbst auch eine Saison, die eine hohe Höhe und Tiefen hatte, wie selten zuvor. Dazu wirst du jetzt wahrscheinlich eben ein paar Sachen nennen. Vor allem der größte Tiefpunkt wird wohl Schalke 04 gewesen sein am letzten Spieltag.
Ja, die haben sich richtig die Champions League verbockt. Das gab dann auch vereinsinterne Kritik. Ich glaube, ein Vorstandsmitglied hat da wirklich harsche Kritik geäußert an Hütter und dem ganzen Team. Die haben es halt wirklich verbockt gegen Schalke, den Fixabsteiger. Das war, glaube ich, eine 3-4 Niederlage. Mhm, ja. Das tut dann schon richtig weh. Peinlich, man hat die Champions League verpasst. Was ich noch dazu sagen wollte, Bobic wird ja gleich ersetzt und das von Leipzigs Krösche. Also der wird jetzt Sportvorstand. Auch ein interessanter Mann, hat bei Leipzig wirklich sich gut gemacht. Kam aus der zweiten deutschen Bundesliga, glaube ich. War das Arminia Bielefeld, dem Aufsteiger. Ja, da ist auch interessant, wie jetzt die Führung da funktioniert, wie man holt als Trainer. Spannend, spannend, spannend. Jetzt ist für den Nachfolger von Hütter nur Platz 5 derzeit. Und das wird sich, denke ich, auch nicht mehr ändern. Ja, so sieht's aus, denn Leverkusen ist 5 Punkte hinten und Wolfsburg ist 4 Punkte vorne. Das heißt, Platz 5 ist eigentlich schon in Stein gemeißelt und das bedeutet wieder Europa League für Hinti und Co.
Vielleicht nebenbei zu erwähnen, André Silva spielt da eine absolut bemerkenswerte Saison, die zu seinem Pech, ich glaube, sehr oft zur Torjägerkanone reicht. Nur haben wir halt Robert Lewandowski.
Lever. Dazu kommen wir auch noch später. Stimmt, also wirklich ein Top-Spieler für Frankfurt. 27 Tore, 8 Vorlagen. Normalerweise ein Wert, der wirklich zur Torjägerkanone reichen sollte. Noch ein weiterer Spieler, der mir sehr gefallen hat, Philipp Kostic. Der Mann, die Stürmer da vorne mit Flanken füttert. 15 Torvorlagen, 4 Tore selbst gemacht. Wirklich eine grandiose Saison. Und der Hinteregger hat hinten eigentlich auch immer recht gut gespielt. Finde ich auch nach wie vor eine super Truppe. Ist jetzt die Frage, ob Silva zum Beispiel geht bei einem lukrativen Angebot und was eben der Nachfolger von Adi Hütter für Spielermaterial zur Verfügung stehen hat. Ganz, ganz spannend. Das war Frankfurt. Wir schauen weiter zum nächsten.
Zum deutschen Meister.
Zum deutschen Meister Bayern München. Und da gab es ja auch die Hansi Flick-Bombe, die er da bei dem Sky-Interview platzen hat lassen. Das war ja auch ein ganz, ganz kurioser Fall.
Das ist wirklich für das Kuriositätentheater fast.
Ja, stimmt. Aber da haben wir uns heute für was anderes entschieden. Also Hansi Flick wird den FC Bayern München verlassen. Wird er bald DFB-Coach? Was sagst du? Es sieht ziemlich danach aus, oder?
Also zu 99,9%.
Obwohl auch wieder Gerüchte mit Barca und so weiter, aber Barca auch an Yogi interessiert, also ganz verrückte Geschichten. Also,
um Gottes Willen, ich glaube, in Deutschland bleibt man sich wohl eher deutschen Trainern treu. Barca bleibt bei Ex-Spielern bzw. katalanischen Trainern.
Bei Köman habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, der steht auch wieder vorm Aus. Also reihenweise Trainer im Karussell. Jetzt müssen wir noch sagen, wer Hansi Flick ersetzt. Und das ist niemand geringerer als Julian Nagelsmann. Das habt ihr sicher alle mitbekommen. Und der geht wahrscheinlich so für einen zweistelligen Millionenbereich. Das ist ja auch jetzt in den letzten Jahren zum Trend geworden, dass man auch die Trainer aus den Verträgen herauskauft. Und bei ihm, glaube ich, kann es, wenn gewisse Klauseln aktiviert werden, so weit kommen, dass er eine Rekordablösesumme einspielen würde, den Leipzigern. Ich glaube, so um die 25 Millionen waren im Gespräch, aber das eben nur, wenn diese Klauseln aktiv werden. Zu den Bayern muss man sagen, wieder eine grandiose Saison gespielt. 10 Punkte ist man vor Leipzig, die hat man abgehängt. Zum 9. Mal Meister zum 9. Mal in Folge Meister geworden. Ja. Zusätzlich zu erwähnen, haben wir vorher kurz angesprochen, Lewandowski 40 Tore und er hat damit den Gerd Müller-Torrekord, die Marke von 40 Toren, egalisiert und hat jetzt noch einen Spieltag Zeit. Ich schaue nochmal kurz auf meinen schönen alten Laptop und die spielen gegen Augsburg zu Hause. Das heißt, Lewandowski hat die Möglichkeit, im Heimspiel in der Allianz Arena, leider ohne Fans, diese Marke noch einmal zu erweitern und einen eigenen Rekord aufzustellen. Ich glaube, er macht's.
Er macht's.
Lever ist so torhungrig.
Das ganze Team spielt schon für ihn. Also, ich glaube.
Also, es wird über die 40-Tore-Marke kommen. Predikten wir jetzt einfach so mal dahin. Ich glaube, da geht er mit uns. Und jetzt kommt dann ab Sommer Julian Nagelsmann, ein Taktikfuchs und das noch in einem ganz jungen Alter. Was erwartest du dir? Ist der Abo-Meister jetzt praktisch, hat er sein Abo verlängert mit diesem Transfer von Julian Nagelsmann? Wie siehst du die Bayern in den kommenden Jahren?
Boah.
Vielleicht nur ganz kurz.
Ja. Nagelsmann ist sorgt bei mir für große Eifersucht. Ein Mann, der den Fußball versteht wie ein geringerer anderer in Deutschland, muss ich sagen. Es ist ein taktisches Genie, ein Mann, der offensiven Fußball spielt. Das ist einfach ein Mann, den ich sehr gern bei Arsenal gesehen hätte. sehr jung und ja, die Geschichte ist jetzt natürlich die, wenn da jetzt nichts Blödes passiert, dann wird er wahrscheinlich aus diesen Spielern, die dort jetzt schon herumwirken, Musiala, Gnabry, Sané, Kimmich wahrscheinlich noch, oder Upamecano, den er mitnimmt, wird er wahrscheinlich noch mehr herauskitzeln, weil Hansi Flick hat das großartig gemacht, denke ich mal. Aber das Problem vielleicht für die Spieler und für ihn selbst, die Salihamidzic-Probleme, die Interimssache, die Sportvorstand-Geschichten. Man war sich nie sicher, ist er jetzt für längere Zeit da, ist er nicht für längere Zeit da, ist er glücklich, ist er nicht glücklich, DFB, ja oder nein. Und jetzt hat man einen fixen Trainer, der bei Hoffenheim gezeigt hat, was er kann, bei Leipzig gezeigt hat, was er kann. Und das Einzige, was ihm vielleicht fehlt, ist ein Titel. Hat das mit Leipzig verpasst. Auch da müssen wir vielleicht drüber sprechen, dass es eine zu große Ablenkung war für die Leipziger, die in den letzten Wochen sehr, sehr schlechte Resultate eingefahren haben. Und für die Bayern, ja, also wenn Leipzig jetzt nicht großartig viel einkauft und Dortmund nicht absolut explodiert unter Rose, sehe ich einfach niemanden, der das überbieten kann. Wolfsburg hat sich auch für die Champions League qualifiziert, aber das Spielermaterial, es reicht einfach nicht. Wenn ich mir den Kader von den Bayern anschaue, es ist einfach viel zu stark und sie sind ja noch vor dem Transferfenster jetzt, machen das immer auch so gescheit. Lewandowski, ich meine, okay, 40 wird er vielleicht nicht nochmal machen, aber die Geschichte ist die, wenn er allein die Hälfte ist schon Platz 3 in der Torjägerkanonenliste in Deutschland, ja. Deswegen, mich würde es stark überraschen, also ich werde mich jetzt festlegen und sagen, das ist eine Meisterschaft, die ist unterschrieben für die nächsten 5 Jahre, je nachdem wie lange er Lust hat. Vorausgesetzt, Kahn und Co. sind zufrieden und es passiert nicht die gleiche Geschichte wie mit Salihamidzic und Flick, wird vielleicht auch ein Machtspielchen Backstage und nicht vielleicht auf dem Feld ausgetragen. Also bei den Bayern passiert sehr viel.
Ja, da gehe ich eigentlich auch mit dir. Bei Nagelsmann hat man echt das Gefühl, der ist wahnsinnig selbstbewusst. Das bringt halt eventuelle Probleme, wie du es schon gesagt hast, bei den Bayern. Ich habe letztens eine Meldung gehört, dass eine Bayern-Legende, Hermann Gerland, also eine Trainerlegende, auch ich glaube unter Van Gaal, Ancelotti, Guardiola, Kovac, immer Co-Trainer, echt schon eine Koryphäe dort, der wurde einfach mal aussortiert. Also Nagelsmann will nicht mit ihm arbeiten, der bringt sein eigenes Trainerteam mit. Das zeigt schon mal, dass Nagelsmann da das Zepter in der Hand hält und sagt, wo es lang geht. Hoffe ich, dass es dann eben nicht zu, Diskrepanzen mit Salihamidzic oder Kahn kommt. Wenn das alles glatt verläuft, sehe ich auch die Bayern nach wie vor immer als Favoriten auf den Meistertitel in Deutschland. Schauen wir nochmal zum momentanen noch Club von Julian Nagelsmann, RB Leipzig. Die haben trotz dieser schwächeren Phase jetzt hinten raus Platz 2, Vizemeisterschaft fix. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich die erfolgreichste Saison in der deutschen Bundesliga.
Ja, ja.
Also Zweiter sind sie noch nicht geworden. Sie haben leider Gottes, haben wir auch schon erwähnt, das DFB-Pokalfinale verloren. Leider deutlich. Gottes aus Sicht der Leipzig-Fans. Nicht, dass ich jetzt da auch mitgelitten habe. Ich habe es Dortmund zum Beispiel gegönnt. Mhm. Ich hätte es aber auch Nagelsmann irgendwie gegönnt, wenn er sich mit einem Titel verabschiedet hätte. So ist es. Ja, noch dazu muss man sagen, Upamecano folgt seinem Trainer, beziehungsweise andersrum. Also Nagelsmann folgt Upamecano zu den Bayern. Sonst, ja, Leipzig sehe ich jetzt auch nicht so in Gefahr. Aber es kommt ein Mann, der jetzt nur in Österreich aufgezeigt hat, nämlich Jesse Marsch von Salzburg. Also vom Schwesternverein aus Österreich kommt der Amerikaner. Der hat schon mal unter Rangnick bei Leipzig gearbeitet als Co-Trainer. Ja. Also er hat schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Ganz interessant, kann ich euch auch ans Herz legen, gibt es von Sky, das kann man sich auch über YouTube anschauen, so eine Sendung unter der Rubrik Meine Geschichte, und da gibt es ein Interview mit Jesse Marsch, das geführt wurde, noch bevor es zu diesem Deal kam mit Leipzig, und da hat man eigentlich schon ein bisschen raushören können, dass es ihn begeistern würde, nochmal in Leipzig an der Seitenlinie zu stehen. Also von dem kann man auch noch nicht genau wissen, was, oder man kann nicht genau erwarten, was er bringt, genau. Dann im Endeffekt.
Ich muss sagen, auf ihn freue ich mich persönlich. Ich werde mich ein bisschen in Österreich vermissen. Ich finde seine Interviews immer sehr spannend. Ziemlich solide Meisterschaft in Österreich, auch wenn Rapid eigentlich sehr oft oder lange mithalten konnte. Aber am Ende war es dann eine deutliche Sache. Und ich bin gespannt, was dann mit Leipzig raushält. Das ist wirklich spannend jetzt. Also entweder es geht ein bisschen wieder bergab mit der Leistung, oder sie gehen vielleicht den nächsten Schritt. Mal sehen. Ein Umbruch ist immer schwierig für beide, und vielleicht wird eine Mannschaft weniger damit klarkommen als die andere. Es ist noch immer ein Projekt, muss man sagen, Leipzig. Es ist noch nicht so lange dabei, haben wir auch schon besprochen. Mhm. Möchte man sehr gern.
Wieder ein Querverweis.
Genau, also das war das Bullengeflüster. Darf man sich gern anhören. Ansonsten Leipzig, ich freue mich auf Marsch irgendwie, das passt. Das passt wirklich sehr gut. Man musste ja quasi nur das JN zu einem JM ändern.
Stimmt, du sprichst den Twitter-Beitrag an, das Video. Fand ich auch recht amüsant.
Das war cool.
Ja, Jesse Marsch begeistert mich auch. Wie gesagt, ich lege euch dieses Video ans Herz, das sieht man ein bisschen oder bekommt man einen Eindruck, einen intimeren Eindruck. Und der ist wirklich so ein positiver Typ. Ich freue mich, dass er jetzt in Deutschland Fuß fassen kann und dass er die Chance bekommt, eben da als Cheftrainer von Leipzig zu agieren. Ich glaube, er trifft eben auch auf alte Bekannte. Einen Szoboszlai hat er schon trainiert in Salzburg. Ja. Der hat jetzt natürlich kein Spiel noch für die Leipziger in den Beinen, aber das kommt ja hoffentlich nächste Saison. Und ein Huang zum Beispiel, der war auch schon unter Marsch.
Vielleicht nimmt er ja noch jemanden mit.
Das ist eben die Sache. Ich habe jetzt wieder Gerüchte gehört, dass er Patson Daka mit nach Leipzig holen wollen würde. Da müsste aber dann in der Sturmspitze einer gehen, denke ich, weil einen Huang, einen Paulsen und einen Sörlot würde ich jetzt nicht mit Daka zusätzlich im Team haben. Ich glaube, das sorgt dann für zu viel Konkurrenzdruck. Also einer von denen müsste dann gehen. Ich tippe mal auf Sörlot, weil er nicht ganz so das gebracht hat, was man sich erhofft hat. Mal schauen, das wird auch brisant und spannend. Schauen wir und schließen wir jetzt mal ab mit Wolfsburg in Deutschland. Da tut sich ja auch noch einiges, könnte sich noch einiges tun. Oliver Glasner hat Probleme mit dem Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke. Das hat man immer wieder gelesen. Ob sie jetzt diesen Disput beseitigt haben, das kann man nicht wissen. Da müssten wir Mäuschen spielen.
Genau, ja. Aber trotzdem eine überragende Saison, trotz diesen Schwierigkeiten. Also die haben echt guten Fußball gespielt. Die haben mich sehr überrascht, die Wolfsburger. Hatten so eine sehr gute Strähne, wo man zu Hause nicht verloren hat, beziehungsweise auch sehr wenig Tore kassiert hat. Dann ist das ein bisschen eingebrochen, glaube ich, mit den Bayern, als die dann kamen. Sie haben, glaube ich, deutlich gewonnen, bin mir nicht ganz sicher. Es war ein torreiches Spiel auf jeden Fall. Mhm. Dann kam der Brekalo-Hattrick, und jetzt haben sie sich, da haben sie 2-0 geführt, schienen deutlich zu gewinnen, und dann kamen die Leipziger nochmal und sind jetzt fix in der Champions League. Das freut mich. Sie haben ein cooles Stadion, muss ich zugeben. Deswegen, das verdient natürlich Champions League Fußball.
Ja, und ich kann mir dann auch schwer vorstellen, dass ein Glasner dann Nein zur Champions League sagt. Er wird auch mit einem Frankfurt-Wechsel in Verbindung gebracht. Oder was man auch früher gehört hat, bevor Jesse Marsch von Matthias Jeißle ersetzt wurde, dazu kommen wir auch nochmal ganz kurz, einen Sprung nach Österreich wagen wir dann. Ja, eine Heimkehr nach Österreich, aber da wäre Salzburg eigentlich noch definitiv als Kandidat gehandelt worden. Jetzt denke ich mal vielleicht, dass man Glasner noch die Champions League-Saison spielen lässt und vielleicht kommt dann noch der Wechsel. Würde ich Wolfsburg empfehlen, weil der hat wirklich großartige Leistungen vollbracht mit dieser Mannschaft. Man muss sich natürlich an ein paar gewissen Stellen noch vielleicht verbessern, weil die erste Elf finde ich super gut, aber danach wird es ein bisschen dünner. Mir speziell hat dann auch Riedle Baku sehr getaugt am Ende der Saison. Wirklich gute Leistungen gezeigt. Oder Wout Weghorst hat auch super gespielt.
Irre stark, sehr, sehr stark.
Also um Wolfsburg mache ich mir da weniger Sorgen. Die werden sich schon
finden.
Winden. Sehr gut. So, machen wir noch einen ganz kurzen Sprung nach Österreich, in die Heimat. Salzburg habe ich ja gerade angesprochen. Jesse Marsch geht und Matthias Jeißle, das ist ein Ex-Spieler von Hoffenheim, der hat dann auch in Liefering jetzt schon gecoacht, also im Farmclub von Salzburg, hat in der zweiten Liga jetzt Erfahrungen gesammelt und wird Cheftrainer bei den Salzburgern. Finde ich gut, so eine Lösung, also intern, dass man den Trainer nachbesetzt. Spannend wird auch sein, wenn eben bei Salzburg das große, der Transfer-Sommer kommt und das große, die großen Abschiede kommen. Patzendacker habe ich auch schon erwähnt.
Genau, ja.
Der ein oder andere könnte noch zu einem anderen Club wechseln. Man hat sich in die Auslage spielen können. Man ist jetzt auch wieder zum 8. Mal, glaube ich, in Folge Meister geworden. Ja, spannend, wie sich Salzburg da weiterentwickelt und was ich eigentlich sagen wollte, dass Jeißle eventuell von Liefering ein paar Leute nochmal holt,
ja, ziemlich sicher,
aufzieht und denen mehr die Chance gibt, eben wenn Abgänge passieren. Das wäre jetzt mal kurz zu Salzburg. Da hat sich ja eben auf der Trainerbank was getan und es wird sich bei der Austria auch was tun. Peter Stöger wird die Austria verlassen. Bei der Austria ist ja wahnsinnig viel Tumult, Wirbel und...
Tumult ist, glaube ich, nett ausgedrückt.
Ja, es war ein Chaos zwischenzeitlich. Man hat ja jetzt die Lizenz bekommen.
Man hat die Lizenz, ja.
Die Gelder sind da, der Investor ist da, aber man weiß ja auch nicht ganz so recht, was man jetzt von diesem Investor bekommt. Der Sommer wird spannend und spannend wird auch sein, wer die Nachfolge von Peter Stöger antritt. Ich habe jetzt wieder gelesen, man ist an Markus Schopp interessiert von Hartberg. Der ist eigentlich auch fürs österreichische Niveau wirklich ein guter Trainer, hat viel aus Hartberg herausholen können. Sind jetzt, glaube ich, zweimal in Folge in der Meistergruppe dabei und spielen jetzt, die sind jetzt in der Quali-Gruppe mit der Austria, haben jetzt eher auch noch ein Spiel, sind Zweiter hinter der Austria und werden sich dann im Europa-Cup-Playoff beweisen müssen. Die haben ja letzte Saison ein bisschen geschnuppert an Europa, sind aber dann, glaube ich, nicht mehr in die Europa League eingezogen. Ja, also wie gesagt, Markus Schopp, ein Trainerkandidat bei der Austria. Es wird sich viel tun.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur in Deutschland spielt man Karussell, auch in Österreich. Zumindest bei Rapid, glaube ich, ist es mal ziemlich safe.
Kübauer wird bleiben.
Genau, ich würde sagen, man ist zwar enttäuscht, glaube ich, mit dem Saisonfinale jetzt, aber wenn man da ein bisschen nachlegt, traue ich denen was Großes zu in den nächsten Jahren. Und das hätte ich vor 2-3 Jahren definitiv nicht gesagt. Wir sind schon vorangeschritten ein bisschen in der Zeit. Auch das Wetter hat sich gebessert. Ich weiß nicht, was dein Laptop sagt oder dein MacBook mit der Prozentanzahl.
Wir sind bei 16%. Er hat durchgehalten.
Er hat durchgehalten. Durchgehalten haben aber nicht die Schalker. Und in diesem Sinne kommen wir zur Kuriosität des Tages. Und zwar 2000 und 2001, die Saison, die wohl die Mutter aller Meisterschaftsentscheidungen erlebt hat. Am 19. Mai 2001 war der FC Bayern in Pole Position auf den Titelgewinn. Doch auch Schalke-Fans durften sich Hoffnungen machen. Man war gegen die Sportvereinigung Unterhaching in Rückstand geraten, konnte das Spiel aber drehen und mit 5:3 gewinnen. Als dann Sergej Barbares in Minute 90 das 1:0 für den HSV gegen die Bayern erzielte, brachen alle Dämme und die Schalke-Fans stürmten das Parkstadion. Es wurde gejubelt, es wurde gefeiert, es wurde gelacht, es wurde geweint.
Und getanzt.
Und getanzt. Interviews wurden schon geführt. Die Schale war quasi zum ersten Mal gewonnen. Allerdings war das Spiel in Hamburg noch nicht zu Ende. In der vierten Minute der Nachspielzeit bekommt der FC Bayern noch einen indirekten Freistoß im Strafraum zugesprochen. Und es sind halt nicht umsonst die Bayern. Patrick Anderson schießt die Kugel rein und das 1:1 reicht München zum Titel. Und in Gelsenkirchen fließen die bitteren Tränen. Es sollte dann doch nicht reichen, nur die Vizemeisterschaft. Man sieht, ich würde sagen, dass das eine sehr harte Angelegenheit ist. Also für alle Schalke-Fans, die das hören. Ich weiß nicht, was
noch mal ein Tiefschlag nach dem Abstieg.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dieses Saisonfinale oder der diesjährige Abschied in Liga 2. Man wird sehen, wir werden es miterleben. Wir werden auch Schalke 04 näher beleuchten in einer der späteren Folgen.
Wir wollen uns ja die Absteiger, die großen Clubs auch mal vornehmen. Da wird der HSV, der es ja dieses Jahr wieder verpatzt hat.
Unfassbar.
Der wird auch noch vorkommen. Also macht euch bereit. Es kommen noch weitere tolle Folgen.
Ja, und wir haben auch viele Projekte geplant. Also wir hoffen, dass die Öffnungen und die Maßnahmen und die Zahlen gering bleiben, dann können wir natürlich auch unsere Projekte starten und haben für euch sehr, sehr viel geplant. Wir möchten aber noch nicht zu viel verraten. In diesem Sinne, Niki, würde ich sagen, möchten wir uns verabschieden. Auch in dieser Woche möchten wir euch dazu anraten, uns gerne zu schreiben. Auf den sämtlichen Plattformen sind wir zu finden. Nur bei TikTok sind wir nicht zu finden. Die Kommentarspalte nutzen. Anregungen, Wünsche, Kritik, Kommentare, was auch immer. Und in diesem Sinne werden wir uns dann nächste Woche wieder hören und mit diesen Worten würde ich mich dann verabschieden und dir die letzten Worte wieder überlassen.
Das ist immer so lieb, ja. Ich darf die letzten Worte sprechen. Liebe Leute, ja, Crazy hat es wieder angesprochen und ich würde mich natürlich auch freuen. Wir haben euch jetzt ein paar Fragen gestellt und es wäre natürlich cool zu wissen, wie eure Meinungen dazu sind, angesprochenen Kane-Transfer und so weiter und so fort. Seid dabei, das haben wir auch im Trailer angekündigt, im Halbzeit-Talk, würde uns freuen. Und ja, der Tag ist irgendwie schon schöner geworden,
ja,
das Wetter
draußen
ist schön. Genießt es, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche. Goodbye!